Dimensionen.
It is natural genetic engineering, and it's something that we didn't know about 50 years ago.
Das ist natürliche Gentechnik. Das ist etwas, wovon wir vor 50 Jahren nichts wussten. Aber seither haben wir entdeckt, wie wichtig das ist. Die erste war eigentlich die spätere Nobelpreisträgerin Barbara McClintock, die schon in den 1940ern von springenden Genen gesprochen hat, die sie im Mais entdeckte. Dann haben wir festgestellt, das gibt es überall. Bakterien werden so gegen Antibiotika resistent. Das gibt es in Pflanzen und Tieren. Das war sehr wichtig, um neue Netzwerke herzustellen, um Erbgut neu anzuordnen. Die Umwelt ist sehr dynamisch, sie verändert sich ständig. Daran müssen Lebewesen sich anpassen und sich auch ändern können, sonst würden sie nicht überleben. Das gilt für alle Lebensformen, die wir kennen.
Dynamik im Erbgut. Die Rolle von Viren in der Evolution.
Etwas Wichtiges über die Viren zu lernen ist, dass sie nicht nur Krankheiten verursachen. Alle Menschen denken, ein Virus, igittigit, und fürchten sich davor und wollen möglichst damit gar nichts zu tun haben. Aber die Viren sind die erfolgreichsten Elemente, die es auf unserem Planeten gibt. Sie haben die allergrößte Zahl an Partikeln erreicht. 10 hoch 33, das ist mehr als Sand am Meer und Sterne am Himmel. Diese gigantische Zahl bedeutet ja etwas.
Von Birgit Dahlheimer.
Bei Viren denken die meisten an Erreger mehr oder weniger schlimmer Krankheiten. Doch etwa die Hälfte des menschlichen Erbguts besteht aus DNA, die ursprünglich von Viren stammt. Das war eines der eher überraschenden Ergebnisse bei der Entzifferung des menschlichen Genoms Anfang des Jahrtausends. Seither suchen Wissenschaftler in verschiedensten Tierarten nach DNA-Sequenzen viralen Ursprungs. Dank neuer Methoden funktioniert das immer schneller und effizienter. Fündig werden die Forscher fast überall. Sie schließen daraus, dass Viren eine entscheidende Rolle in der Evolution gespielt haben müssen. Unzählige Male in der Lebensgeschichte hat sich das Erbgut von Viren in das ihrer Wirte eingebaut, wurde fester Bestandteil davon und hat damit zu neuen Eigenschaften verholfen. So waren Viren etwa bei der Entstehung der Plazenta wichtig, sie waren an der Entwicklung des Gehirns beteiligt, sie sorgten dafür, dass Organismen andere Viren abwehren können und sie können sogar Verhalten beeinflussen.
Verhalten ist sehr kompliziert und schwierig zu erklären. Aber erstaunlicherweise haben wir Beispiele von Viren, die ein überraschend kompliziertes Verhalten bei ihrem Wirt auslösen.
Erzählt Luis Villarreal und zeigt einen kleinen Film von National Geographic TV.
Our parasitized caterpillar.
Zu sehen ist eine dicke Raupe, die sich auf einem grünen Blatt langsam bewegt.
The Glomerata wasp larvae.
Schnitt und die Kamera ist im Inneren der Raupe. Dort tummeln sich rund 2 Dutzend Larven der Schlupfwespe, entwickelt aus Eiern, die die Mutterwespe wenige Tage zuvor in die Raupe injiziert hat. Die Larven sind etwa so groß wie ein Reiskorn und fressen die Raupe buchstäblich von innen auf. Allerdings ohne sie lebensbedrohend zu verletzen.
Suddenly, they begin to stir into action.
Ein paar Tage später schlüpfen sie. Fast über die gesamte Länge ihres Körpers bohren sich Wespenlarven aus der Raupe heraus.
They must break out.
Das Tier schrumpft dabei sichtbar. Noch immer nicht restlos erschöpft, unterstützt die Raupe ihre Parasiten auch noch im Freien. Erst wenn die Larven sich, bewacht von der Raupe, einen Kokon gesponnen haben, stirbt die Raupe den Hungertod. Wie kommt es, dass die Raupe keine Immunabwehr gegen die Larven der Schlupfwespen aufbaut, dass sie ihren Stoffwechsel so verändert, dass die Larven optimal ernährt werden und dass sie ihnen schließlich sogar bei der Verpuppung hilft und sie vor Feinden schützt, bis ihre eigenen Energiereserven aufgebraucht sind und sie stirbt? Für all das ist ein Virus verantwortlich. Ein Virus, das die Schlupfwespen gemeinsam mit ihren Eiern in die Raupe injizieren und das die Immunabwehr, den Stoffwechsel und sogar das Verhalten der Raupen verändert.
So it has modified basically all the kinds of things we're talking about that need to be modified during motherhood.
Die Raupe verändert also im Grunde alles, was während einer Mutterschaft verändert werden muss. Die Larve wird nicht abgestoßen, sie wird ernährt, verteidigt und so weiter. Und das wird durch ein Virus verursacht. Wir kennen den Mechanismus nicht wirklich, aber wir vermuten, dass er mit einem komplizierten Netzwerk von regulatorischen RNAs zu tun hat, das diese Viren in die Larven bringen.
Luis Villarreal interessiert sich schon seine gesamte Forscherkarriere lang für Virus-Wirts-Interaktionen. Er ist emeritierter Professor der University of California, Irvine. Seit 20 Jahren beschäftigt ihn insbesondere die Frage, welche Rolle Viren grundsätzlich in der Entwicklung allen Lebens spielten und spielen. Seine Antwort: Viren haben einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung und die Evolution des Lebens.
Komplizierte Biologie, wie zum Beispiel das Gehirn oder die Plazenta oder viele andere dieser schwierig zu erklärenden Einheiten, all das verlangt nach recht ausgefeilten und integrierten Netzwerken, um sich zu bilden und gut zu funktionieren. Es war in der Evolutionsbiologie immer schwierig zu erklären, wie ein solches Netzwerk entstanden ist. Ausgehend von Fehlern und zufälligen Mutationen, die sich aneinanderreihen von Generation zu Generation weitergegeben werden und dabei der natürlichen Selektion unterliegen. Das war die klassische Darwin'sche Sicht. Aber es ist einfach unmöglich, dass sich ein kompliziertes Netzwerk wie das menschliche Gehirn oder die Plazenta alleine auf diese Art und Weise gebildet haben soll.
Das Erbgut, so lautet eine grundsätzliche Erkenntnis der vergangenen Jahrzehnte, ist keine in sich abgeschlossene Einheit, die sich maximal durch zufällige Mutationen an einzelnen Stellen verändert. Es ist viel dynamischer.
Also diese zufälligen Mutationen gibt es definitiv, aber das wusste man auch schon vorher, sind in den meisten Fällen sind zufällige Mutationen schlechtere Varianten des Vorhergehenden. Man hat das heute erklärt, dass ja, wenn es so viele schlechte Varianten gibt, wird schon auch einmal eine gute dabei sein und die wird die Selektion rausfinden. Aber das kann die Höherentwicklung komplexer Organismen eigentlich überhaupt nicht erklären und das hat man jetzt eingesehen.
Betont auch Günther Vizani.
Jetzt hat man geschaut, ja, was kann es dann sein als zufällige Mutationen? Und das gegenwärtige Wissen durch die RNA-Welthypothese und durch das Comeback der Virologie hat ergeben, dass eigentlich die relevanten Treiber evolutionärer Prozesse sind und nicht zufällige Mutationen.
Der Philosoph Günther Vizani interessiert sich schon lange für Biologie. Er hat eine Theorie der Biokommunikation entwickelt. Im Sommer hat er RNA-Forscher und Virologen zu einer internationalen Konferenz in Salzburg versammelt, um die komplizierten Netzwerke, die RNAs und Viren mit ihren Wirten bilden und deren Rolle für die Evolution zu beleuchten.
Meine Intention ist zu zeigen, dass im genetischen Code nicht die Ansammlung von Nukleinsäuremolekülen sind, die durch irgendwelche zufälligen Mischungen oder statistische Ereignisse in einen Code kommen, sondern dass es im genetischen Code kompetente Agenten gibt, die diesen Code herstellen, verändern, auf Bedarf verändern. Und da bin ich eben fündig geworden, erst 2005 beim Luis Villarreal in seinem Buch, dass offensichtlich Viren und subvirale Bestandteile in der Lage sind, als Gruppen den genetischen Code eines Wirtsorganismus zu editieren, zu schreiben, wenn man so sagen will.
Die DNA im Zellkern kann sich umgruppieren. Das hat die eingangs erwähnte Barbara McClintock das erste Mal schon in den 1940er Jahren in Mais nachgewiesen. Sie sprach damals von Jumping Genes, von springenden Genen, und erfuhr dafür breite Ablehnung in der Kollegenschaft. Bewegliche DNA-Elemente wurden schlicht für unmöglich gehalten. Erst rund 30 Jahre später fanden immer mehr Wissenschaftler solche Elemente in verschiedenen Organismen. Sie nannten sie nicht mehr springende Gene, sondern Transposons. McClintocks Arbeiten erhielten eine späte Würdigung, als sie 1983 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Fast 40 Jahre nach der Entdeckung der Transposons. Ein erster deutlicher Riss in der Vorstellung vom statischen Genom war manifest. Eine weitere große Überraschung hielt diesbezüglich die Sequenzierung des menschlichen Erbguts bereit. 2001 wurde die Sequenz in einer großen wissenschaftlichen Veröffentlichung publiziert. Erste Analysen zeigten:
Unser Erbgut besteht zu etwa 50% aus virusverwandten Strukturen. Die sind inzwischen längst abgestorben, nenne ich das mal, oder mutiert, aber sie sind allemal in unser Erbgut eingebaut worden. Das heißt, unser Erbgut besteht zu 50% aus Viren. Ja, das hat ja keiner sich denken können, das war eine Riesenüberraschung.
Karin Mölling war damals, 2001, Direktorin des Instituts für medizinische Virologie der Universität Zürich.
Es bedeutet, dass der Körper Viren aufnimmt und diese Viren schützen vor anderen Viren. Das Merkwürdige ist, eine Zelle, die von einem Virus einmal infiziert worden ist, schützt erstmal diese Zelle vor anderen Viren. Viren schaffen die anderen Viren ab. Wenn Sie das zu Ende denken, kann man sagen, Viren haben der Zelle beigebracht, wie man sich wehrt und ein Immunsystem begründet. Und das ist auch so. Viren sind eigentlich die Erschaffer von Eigenschaften, dass man ein Embryo austragen kann, dass man eine Krankheit überwindet und dass wir was Neues lernen.
Karin Mölling kennt die vielen Möglichkeiten von Viren, sich neuen Bedingungen anzupassen und sich ins Erbgut ihrer Wirte zu integrieren. Nicht in allen, aber in vielen Fällen auch zum Wohl des Wirts. Die Virologin hat selbst unter anderem lange Zeit am HIV-Virus geforscht und an neuen Therapien zur Behandlung von AIDS gearbeitet.
Ich sage es voraus, auch HIV wird eines Tages im Zellgenom integriert und auf die nächsten Generationen vererbt. In 300 oder 500 oder 1000 Jahren sind die Menschen gegen HIV auf diese Weise wahrscheinlich immun. Wer es schon ist, sind die Affen. Und zwar mit ihrem Affenvirus, nicht genau HIV, aber verwandt. Das heißt, es ist der Schutz, der sich dadurch aufgebaut hat.
Viren spielen nicht nur für menschliche Krankheiten eine Rolle. Ihre Vielfalt und ihre mögliche Bedeutung im Ökosystem interessieren immer mehr Wissenschaftler. Forrest Rower etwa hat das Ökosystem Korallenriff genauer unter die Lupe genommen. Der Mikrobiologe und Ökologe arbeitet an der San Diego State University. Er bezieht in seine Untersuchungen der Mikrofauna immer auch Viren mit ein. Bei den Korallenriffen hat er ein essentielles Virus entdeckt, das Bakterien befällt.
Normalerweise töten diese Viren die Bakterien immer. Das heißt, sie kontrollieren die Bakterienzahl. In einem gesunden Korallenriff halten die Viren das Wasser sauber, indem sie Bakterien töten. In einem gestörten Korallenriff nisten sich die Viren im Bakterium ein und produzieren Gifte, die die Korallen absterben lassen. Dieselben Viren, die unter guten Umständen das Wasser sauber halten, tragen jetzt also dazu bei, die Situation zu verschlimmern.
Ausschlaggebend dafür ist die Menge an Sauerstoff im Wasser. Je mehr große Fische wie Haie oder Zackenbarsche in den Korallenriffen leben, desto höher ist der Sauerstoffgehalt. Ist viel Sauerstoff im Wasser, halten die Viren die Menge an Bakterien gering, indem sie sie töten. Sinkt der Sauerstoffgehalt stark, etwa in der Folge von Überfischung, dann wechseln die Viren zu einer Strategie, mit der sie die Bakterien schützen, die sich daraufhin vermehren. Dabei schaden sie den Korallen, die ohnehin schon unter den steigenden Temperaturen leiden. Dieses System möglichst genau zu verstehen, ist nötig, wenn man die Korallenriffe retten will, sagt Forrest Rower.
Das Offensichtlichste wäre natürlich, Fische zurück in diese Riffe zu bringen. Die wirkliche Herausforderung ist, wieder mehr Sauerstoff in dieses System einzuleiten. Das kann man eben entweder durch Biologie machen, also indem man die Haie und so weiter zurückbringt, oder es könnte andere Methoden geben. Das untersuchen wir ehrlich gesagt gerade. Wir suchen nach technischen Möglichkeiten, den Sauerstoffgehalt in Korallenriffen zu erhöhen.
Vor 15 Jahren fanden französische Wissenschaftler der Université de la Méditerranée etwas bis dahin völlig Unbekanntes. Sie beschrieben ein Virus, das so groß war, dass man es zuerst für ein Bakterium gehalten hatte. Mimivirus, wie die Forscher es nannten, war nur das erste einer Reihe von Riesenviren, die seither entdeckt wurden. Das erste, was die Wissenschaftler dafür tun mussten, war, eine der alten Definitionen dessen, was ein Virus ist, hinter sich zu lassen. Auf Viren war man einst überhaupt erst aufmerksam geworden, als man Flüssigkeiten filterte, um sie bakterienfrei zu bekommen. Der Filter war so fein, dass keine Bakterien mehr passieren konnten. Und trotzdem enthielt die gefilterte Flüssigkeit infektiöse Elemente. Das war die Entdeckung der Viren. Die Suche nach Viren mit der Filtermethode verdeckte jedoch den Blick für alle größeren Viren. Bis 2003. Seither werden immer neue Riesenviren entdeckt. Sie eröffnen eine völlig neue Sichtweise auf den Mikrokosmos, sagt Jean-Michel Claverie vom Centre de la Recherche Scientifique in Marseille.
The first thing is that viruses can be big.
Das erste ist, dass Viren groß sein können, was schon einmal eine sehr große Überraschung war. Diese Riesenviren schauen ein bisschen wie reduzierte oder misslungene Zellen aus. So interpretieren wir das. Wir glauben, dass diese Riesenviren näher am Ursprung der Viren sind als reguläre Viren. Das hat mit einer Theorie von Reduktion zu tun. Normale Parasiten reduzieren ihre Gene, weil ja viele Funktionen vom Wirt, den sie parasitieren, übernommen werden können. Aber wenn ein primitives Virus kaum einer Selektion unterliegt, hat es keinen Grund, sich zu verkleinern. Wenn ein Virus ein Krankheitserreger für ein Tier zum Beispiel ist, dann wird es einem Immunsystem ausgesetzt. Da gibt es einen Kampf zwischen Virus und Wirt. Das Virus muss sich ständig neu anpassen. Unsere Riesenviren sind aber nicht pathogen. Sie sind nicht gefährlich für Tiere. Sie infizieren nur einzellige Organismen. Viele davon leben im Meer. Das könnte ein Grund sein, weshalb diese Viren groß geblieben sind. Sie spürten keinen Effizienzdruck wie die kleinen Viren.
In den vergangenen 15 Jahren wurden einige weitere Riesenvirenarten entdeckt. Eines der bekannten Riesenviren, ein Mimivirus, hat eine Kollegin Jean-Michel Claveris mit ihrem Team genauer untersucht. Dabei tat sich eine neue kleine Mikrowelt auf, erzählt Chantal Laberchel.
They all have in common the fact that they can be infected by a virus. They can catch a cold.
All diese Riesenviren können sich erkälten. Das heißt, sie können von anderen kleinen Viren, sogenannten Virophagen, infiziert werden. Im Fall dieses Mimivirus, das in Acanthomyba lebt, ist es noch schlimmer. Denn da gibt es auch noch ein extra DNA-Fragment, das mit den Viren mitwandert. Das ist alles sehr komplex. Wir wissen auch nicht, was die Rolle dieses dritten Partners wirklich ist. Wir wissen nur, dass das DNA-Fragment sich völlig unterschiedlich verhält, je nachdem, ob es im Virophagen oder im Riesenvirus ist.
Depending of the fact that it is with a giant virus or the virophage.
Eine komplizierte Ménage à trois nennt Chantal Laberchel dieses Wechselspiel von Riesenvirus, Virophage und DNA-Fragment. Noch sind die möglichen Funktionen weitgehend unklar. Aber diese Wechselwirkung stellt ein weiteres, bisher völlig unbekanntes System dar, wie Viren die Dynamik eines Erbguts beeinflussen können. Auch wenn noch wenig über die Details bekannt ist, ist doch schon klar, dass diese Ménage à trois im Nanokosmos Auswirkungen auf die sichtbare Welt hat.
Everybody knows about blooms, algae blooms.
Jeder hat schon von Blüten, von Algenblüten im Meer gehört. Die Riesenviren zielen auf diese Blüten ab. Wenn die Algen von Riesenviren infiziert werden, können sie binnen weniger Tage verschwinden. Wenn die Riesenviren aber einen Virophagen haben, dann können einige der Algenzellen überleben. Dann trägt das dazu bei, die Diversität des Systems zu erhalten.
Die Wissenschaftler rund um Chantal Laberchel und Jean-Michel Claverie untersuchen auch die Genome der verschiedenen Riesenvirenarten. Dabei sind einige Unterschiede zu herkömmlichen Viren aufgetaucht.
Der erste Unterschied ist die Anzahl von Genen. Wir kennen Riesenviren mit bis zu 2000 Genen im Vergleich zu 10 und noch weniger Genen bei kleinen Viren. Ein anderer großer Unterschied ist der, dass bis zu 90% dieser Gene absolut nichts ähneln, was wir von anderen Lebewesen kennen.
Die alte, strittige Frage, ob Viren überhaupt Lebewesen sind, beantwortet Jean-Michel Claverie klar mit Ja. Und auch die Antwort auf die Frage, was man über die Funktion dieser vielen neuen Gene weiß, fällt klar aus.
Nichts. Das ist eine der großen Schwierigkeiten. Die Methode, mit der wir in der Forschung normalerweise die Funktion eines neu entdeckten Gens vorhersagen, beruht auf Ähnlichkeit. Wir vergleichen die neue Sequenz mit allem, was wir schon in den Datenbanken haben. Aber in diesem Fall, wo es kaum irgendwelche Sequenzähnlichkeiten gibt, wird das wohl ein ziemlich langwieriger Prozess.
At the sequence level, basically, it's a very long process.
Dass heute an der Bäckerhefe Dinge erforscht werden können, die auch für die Genetik des Menschen relevant sind, hat einen Grund. Gene, die für grundsätzliche Lebensfunktionen nötig sind, sind in allen Organismen von den kleinsten Einzellern bis zum Menschen ähnlich, weil wir alle Teile des einen großen, weitverzweigten evolutionären Baumes des Lebens sind. Die vielen gänzlich neuen Sequenzen im Erbgut der Riesenviren lassen Jean-Michel Claverie eine Fixannahme zur Entstehung des Lebens auf der Erde in Frage stellen.
Das dominante Paradigma ist, dass es einen einzigen Ursprung gibt, dass wir alle irgendwie verwandt sind, Viren, Bakterien, Pflanzen, Tiere. Alles geht letztlich auf einen gemeinsamen Ursprung zurück. Wir denken jetzt, vielleicht doch nicht. Die Gene, die wir in den Riesenviren finden, die waren nicht von Anfang an da, sondern wurden neu in diesen Viren selbst kreiert. Diese Viren scheinen in der Lage zu sein, ihre eigenen Gene zu erfinden.
Was genau das für die Evolution bedeuten würde, ist noch offen. Eines aber betonen die Wissenschaftler schon jetzt. Viren könnten nicht nur eine bestimmende Rolle bei der Entstehung so komplexer Dinge wie dem Immunsystem, der Plazenta oder der parasitenähnlichen Fortpflanzung der Schlupfwespen gespielt haben. Sie könnten auch den entscheidenden Platz bei der Entstehung des Lebens überhaupt auf der Erde gehabt haben. Dieser Ansicht ist nicht nur Jean-Michel Claverie.
Von meiner Vorstellung her sind die Viren der Anfang.
Ist auch Karin Mölling überzeugt.
Dann gibt es ganz einfache Strukturen, die sind aus der toten Welt im Übergang zur lebendigen Welt, wo man die Grenze sagt. Man kann nicht sagen, nachts um vier fängt das Leben an, sondern dieser Grenzübergang ist kontinuierlich. Und ganz am Anfang gibt es replizierende Moleküle, die nennen sich Ribonukleinsäure, also eine halbe Doppelhelix, wenn man so will. Sie ist heute noch in sehr vielen gefährlichen Viren vorhanden, nämlich den Viren, die sich leicht verändern können. Aber das war die Voraussetzung für eine schnelle, gute Evolution, anpassen. Und da es 10 hoch 33 Viren gibt, gibt es immer ein paar dabei, die können es besser als die anderen und die setzen sich dann durch.
Ob reine DNA, wie es die RNA-Welttheorie besagt, oder RNA mit einer Hülle, also virenähnliche Strukturen, das sind die dynamischen Einheiten, die wohl ganz am Anfang der Entstehung des Lebens auf der Erde gestanden sind.
Denen billige ich zu, dass sie eine Art Beginn des Lebens sind und dann helfen sie der ganzen Evolution. Ich bin nicht dogmatisch und sage, dieses ist Leben. Das muss man nicht dogmatisch definieren. Aber diese sind ganz hochinteressante, sehr tüchtige Elemente, die sich vermehren können. Und man könnte sich sogar so dazu durchringen und sagen, eine Art Anfang des Lebens. Wahrscheinlich an Vulkanen unten im Meer, wie nennen die hydrothermale Raucher oder ja eben Vulkane, da gibt es alles. Bausteine, Hitze, Kälte, Druck, kleine Nischen, Katalysatoren und da kann sich so Leben gebildet haben. Der schlaue Darwin hat schon gesagt, ja, kriegt man heute wohl nicht wieder hin, aber es gibt warme Teiche. A warm little pond. Da ginge doch vielleicht das Leben los. Nett.
Dynamik im Erbgut. Die Rolle von Viren in der Evolution. In dieser Sendung von Birgit Thalheimer haben Andreas Maurer, Sibylle Norden, Armin Stadler, Franz Zeller und die Gestalterin gesprochen. Kommenden Montag in den Dimensionen ein Traum von Vanille auf der Suche nach dem gerechten Aroma.